Holy moly kaboom. Mit diesem emotionalen Ausbruch kann ich das, was gestern passiert ist, zusammenfassen. Die Märkte haben sich gedacht, naja, wenn der Janosch mal unterwegs ist und einen Tag unangekündigt auslässt und gar keine Podcast-Folge aufnimmt, naja, dann geben wir ein bisschen Gas und zeigen ihm, dass das nicht vernünftig ist. Er sollte seine Mikros nehmen und trotzdem Podcast-Folgen aufnehmen.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Vor einiger Zeit, vor einigen Wochen, nein, es war glaube ich letzte oder vorletzte Woche, habe ich von Bespoke Investments eine Darstellung, eine Grafik zitiert, wie die Entwicklung des Standard & Poor's Index 500 seit 2010 gewesen wäre, wenn man die besten Tage und Wochen verpasst hätte. Und das passiert sehr, sehr schnell. Das passiert immer dann, wenn die Stimmungslage so ist wie vor einigen Wochen, wenn das sehr nah an die Investoren rankommt, wenn man dann beginnt, sich möglicherweise aus vielen Bereichen, die man vorher für sich entschieden hat, zurückzuziehen, und dann zündet der Markt, aus welchen Gründen auch immer, einfach so eine Besttag-, Bestwochenphase. Und wenn man die verpasst, dann schaut man mit der Performance langfristig recht mau aus. Über 13 Jahre ist die Differenz, wenn man die besten Wochen verpasst hat, im Vergleich zum All-in, also die ganze Zeit investiert zu sein, gar nicht All-in, sondern eher die ganze Zeit im Markt zu sein, ist der Unterschied ja grob mehr als das Dreifache, also fast das Dreifache. Wenn wir die gestrigen Zahlen anschauen, war das deswegen so beeindruckend, was passiert ist, weil der Standard & Poor's Index, die 500 besten Unternehmen, haben den besten Tag des Jahres 2023 gehabt, den stärksten Anstieg. Sowas gab es heuer noch nicht. Was aber viel wichtiger ist, weil der Standard & Poor's Index immer wieder auch von der technischen Seite her kritisiert wird, dass das von der Marktkapitalisierung her zusammengestellt ist und deswegen sehr viele, also die Kursentwicklungen überwiegend von der Magnificent Seven, von den top großen Tech-Konzernen beeinflusst werden. Gestern hat man den sogenannten Russell 2000 im Höhenflug gesehen, und dieser Russell 2000 Index fast, abgesehen von den 500 größten Unternehmen, Standard & Poor's Index, die 2000 nächstgrößeren Unternehmen zusammen, so diesen Mittelbau. Und der Russell 2000 hat gestern den Standard & Poor's Index outperformed. Und das hat er sofort auch Bespoke Investment angeschaut, wie oft passiert so etwas. Und wenn an freundlichen Tagen, wenn die Stimmung an sich schon freundlich ist, also positiv für die Märkte, zusätzlich der breite Markt deutlich stärker sich entwickelt wie der Standard & Poor's 500, dann ist das etwas Besonderes, weil da spricht man von der Marktbreite. Und die Marktbreite ist sehr, sehr wichtig. Ich kann mich erinnern, wir haben in April, Mai 2020 nach dem Lockdown, nach den Tiefspunkten der Pandemie darüber gesprochen, was wird das für eine Entwicklung sein? Wird es eine L, eine U, eine W-Entwicklung, wie auch immer? Und da war auch die Diskussion, die Großkonzerne haben sich zuerst bewegt, die Techs, und danach war die Frage, wird der gesamte breite Markt sich bewegen? Dann gibt es einen soliden Anstieg. oder prallen die Großen auch ab und der breite Markt hält alles unten. Und nach der Reihe sind die Zeichen gekommen, 2020 und 2021, dass der breite Markt mitmarschiert und damit ist dieser extrem starke Push in den Märkten nach oben getragen worden. So eine Entwicklung wie gestern gab es beim Russell 2000 zuletzt in Oktober 2011 und nach dem Crash 1987 auch wieder in Oktober. Und das weist darauf hin, dass eben der breite Markt sehr stark aufgestellt ist. Was hat das Ganze jetzt ausgelöst und gezündet? Erstens sind die Inflationsdaten gestern in Amerika rausgekommen und die Inflationsdaten waren schwächer als erwartet. Das war sehr, sehr wichtig, weil du siehst, diese Unsicherheit da war, dass wenn die Inflationsdaten stärker sein werden, dann diese Rhetorik von Jay Powell, die Fed hat noch nicht genug getan und wir die Zinsen weiterheben, die wird bestärkt werden. Und die Inflationsdaten sind schwächer ausgefallen, speziell Benzinpreise an der Tankstelle sind um etwa 9% gesunken. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir wissen, dass die Spritpreise ganz eine wesentliche Rolle spielen bei der Inflationszusammenstellung. Die Bank of America macht immer wieder die Befragung bei den Fondsmanagern und diese Befragung, wie so die allgemeine Stimmungslage ist, hat ergeben, dass mittlerweile 76% der Fondsmanager davon ausgehen, dass wir die Spitze der Zinshebung hinter uns haben, also Peak erreicht ist, und dass damit die Renditen beginnen werden zu fallen. Und dass die Renditen fallen, das haben wir mittlerweile gesehen, die 10-jährigen US-Staatsanleihen sind jetzt aktuell bei 4,4%. Man muss nur überlegen, vor einiger Zeit war die Angst noch da, dass die Renditen der Staatsanleihen auf 5,5% steigen könnten und sind in die Höhe geschossen. Ich will die Party nicht crashen. Natürlich ist die Gefahr weiterhin da, dass die extreme notwendige Staatsfinanzierung, die ansteht, dass diese Staatsfinanzierung in Stocken gerät und nicht funktioniert und die Zinsen in die Höhe müssen. Und ganz vom Tisch ist ja die Gefahr des amerikanischen Shutdowns nicht. 17. November ist ein kritischer Tag. Das ist noch vor uns. Das heißt, die Gefahren sind jetzt nicht alle ausgeräumt, aber der Markt hat sich jetzt gestern zumindest einmal auf 2-3 Punkte konzentriert. Erstens, die Erwartungshaltung des Marktes ist, dass die Zinsen nicht mehr steigen werden. Zweitens, dass die Zinsen sogar gesenkt werden. Mittlerweile wird darüber diskutiert, ob schon im März oder erst im Juni nächstes Jahr die Zinsen gesenkt werden. Und auch hier sieht man die Markterwartung. Die Markterwartung wäre 1,1% Zinssenkung im nächsten Jahr im Dollarraum. Und die Fed signalisiert aber maximal 0,3%. Und jetzt ist die Frage, warum sinken die Zinsen? Werden die Zinsen sinken, weil die Markteinnehmer das verlangen, erwarten, einpreisen, schon feiern und dann kriegen sie die Weihnachtsgeschenke? Oder werden die Zinsen eventuell fallen, weil datenabhängig und die Notenbank sagt, okay, ich sehe die Möglichkeit, dass die Zinsen sinken. Oder wir kriegen, was ich oft sage, davor Probleme, so massive Probleme, so systemrelevante Probleme, dass die Notenbanken gezwungen sind, die Zinsen zu senken. Wie auch immer, am gestrigen Tag hat der Kapitalmarkt sich selber mit dieser Idee, die Zinsen steigen nicht mehr, die Zinsen werden sogar fallen, hat sich gefeiert. Und man muss auch dazu sagen, dass in der zweiten Hälfte der Berichtssaison aus dem dritten Quartal die Zahlen der Unternehmen deutlich besser geworden sind. Es gibt weiterhin Gewinnwachstum. Also es ist nicht so, dass die Unternehmen x% Gewinn ausweisen, sondern die Gewinne im Vergleich zum Vorjahr steigen weiterhin. Das heißt, die Unternehmen wachsen weiterhin auf der Gewinnseite und das ist für den Markt natürlich auch wieder eine zusätzliche Motivation und ein Schub nach vorne. Wir müssen aber leider, ja, das ist die Partycrasher-Seite, weiterhin alles die Kirche im Dorf lassen, weil nehmen wir nur die Jobdaten her. Die Arbeitsmarktdaten waren ein bisschen trügerisch in Oktober und zwar deswegen, weil die Streiks in der Autoindustrie größenordnungstechnisch in etwa 30.000 Jobs aus dem Markt gezogen haben. Das heißt, es hat so ausgeschaut, als würden weniger Jobs geschaffen werden. In etwa 30.000 waren die Streikenden in der Autoindustrie. Und diese Jobs kommen jetzt wieder zurück. Warum? Naja, weil die Streiks vorbei sind. Und diese Jobs kommen zurück. Das könnte also dazu führen, dass unter Umständen bei der nächsten Meldung um 30.000 die Jobzahlen wieder nach oben springen. Das deutet darauf hin, dass die amerikanische Wirtschaft stärker ist. Ja, ja, genau. Und die dritte Sache, was gestern die Märkte angetrieben hat, war eben diese Hoffnung, dass es vielleicht eine wirtschaftliche Abkühlung gibt, aber keine Rezession. Das Problem ist nur, dass die Bestätigung, ob wir eine Rezession haben oder nicht, aus den Daten erst viel, viel später lesen können. Und das dauert auch noch weiterhin an. Bei den Anleihenmanagern gibt es ja noch eine Geschichte, die ist auch interessant. Mittlerweile haben wir die drittgrößte Übertreibung seit 20 Jahren, dass die Anleihen übergewichtet sind bei den Fondsmanagern. Und meist ist es so, wenn alle irgendwo hingehen, dann kommt es anders. Ich betone das nur deswegen, weil wir einerseits natürlich sehen, wie sich die Märkte bewegen, aber dieser Versuch ist immer wieder da von Anlegern, sich einfach irgendwo viel stärker zu positionieren und dort, ich würde mal sagen, Schmerzen, die man jetzt in den vergangenen ein, zwei Jahren erlitten hat, weil man zu stark oder emotional zu nah zu einem selber die Kursbewegungen beobachtet hat und jetzt hätte man ganz gern diese quasi Schmerzen für die Augen irgendwie wieder kompensiert und deswegen ist man geneigt, in manche Themenbereiche schwergewichtet hineinzugehen, um dann darauf voll zu wetten. Und das ist ganz eine schwierige Geschichte. Dass die Aktienübergewichtung zunimmt, das sieht man auch in den Analysen. Auch das hat diese Befragung der Bank of America erbracht, dass die Fondsmanager beginnen, sukzessive die Aktiengewichtungen zu erhöhen. Und das, was noch gestern zusätzlich als Rakete, als Zünder dazugekommen ist, das haben wir auch besprochen, dass sehr, sehr hohe Short-Positionen offen waren und kleine Anstiege bei den Kursen genügen, um die Short-Positionen dann ins Kippen zu bringen und die tauchen dann als Käufer auf und ziehen den Markt in dieser Dimension, wie man es auch gestern gesehen hat, in die Höhe. Aus dem Blickwinkel der Liquidität, gerade für den Immobilienmarkt gesehen, ist so eine Entwicklung an den Märkten natürlich sehr, sehr gut, sowohl auf der Anleihenseite als auch auf der Aktienseite, weil damit, dass sich die Kurse hier erholen, wird schon ein Stück weit Druck aus dem Markt genommen. Jetzt unter Druck zum Beispiel Immobilien A verkaufen zu müssen, die Risikobewertungen verändern sich. Was haben wir noch vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass die regionalen Banken eher gefährdet sind, weil durch weitere Zinsanstiege die Anleihenportfolios an Wert verlieren. Wenn die Anleihenportfolios an Wert verlieren, müssen da und dort Wertberichtigungen vorgenommen werden, die Sicherheiten sinken. Und das hängt alles zusammen, was wir letzte Woche im Zusammenhang mit dem Immobilienmarkt besprochen haben. Und das ist jetzt in so einer Situation, wenn sich die Märkte erholen, natürlich gut, weil damit etwas Druck rausgenommen wird. Und hoffentlich hält das eine Weile an, nur zu laut darf diese Party nicht gefeiert werden, weil sonst kommt der Jay Powell. Und wir haben jetzt bis Ende November wieder mal eine Phase, eine Vakuumphase, wo sehr, sehr wenig kommt. Und in so einer Phase können dann komische Nachrichten auch wieder zu Unfällen führen. Aber in der momentanen Situation muss man schon sagen, dass die saisonalen Trends laufen. Dass wir also in Oktober steigende Kurse sehen, ist nichts Abnormales. In November, also falsch, dass wir Mitte Oktober meist so die tiefsten Werte erreichen und ab November steigende Kurse sehen, ist saisonal gesehen eine normale Entwicklung. Und deswegen ist das, was wir derzeit hier aktuell an den Märkten sehen, saisonal gesehen eine ganz normale Geschichte. Ja, ich glaube, damit habe ich jetzt nichts Neues. Bin gespannt, ob wir morgen immer noch uns damit beschäftigen werden, was hier die Marktteilnehmer abgefeiert haben, ob jetzt ein bisschen Ruhe reinkommt und die Party nicht mehr weitergeht. Das ist immer so ein Spiel zwischen Bewertung der Distanzen aus der Ferne und im Idealfall aber so positioniert zu sein, dass man auch bei solchen überraschenden Bewegungen mit dabei ist. Das heißt, nur an der Seitenlinie zu stehen und nur zu warten, dass man dann investiert, wenn die Stimmung wieder passt, ist es meist zu spät, weil es eben die Kursanstiege, dafür gibt es keine Glocke, die angekündigt wird, jetzt bitte alle positionieren und jetzt geht's los. Nein, diese Themen kommen unangekündigt und meist dann, wenn die Stimmung grottenschlecht ist, meist im Keller ist. Mit dieser Party-Analyse verabschiede ich mich hier von meinem Strategie-Meeting. Ich halte also hier mit einigen Kollegen, haben wir uns zurückgezogen und überlegen und werten aus und erstellen Strategien für das kommende Jahr. Aber ab morgen bin ich wieder zurück in mein Studio und kann dann dort entspannt weiter die Entwicklungen dieser Woche kommentieren. Schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.